Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Hans-Jörg Albrecht.
Und mein Name ist Kai Engelmann. Und heute wollen wir über eine Esslinger Firma sprechen, die wie kaum eine andere die Industriegeschichte und die Stadt Esslingen geprägt hat, die Maschinenfabrik Esslingen. Wir freuen uns sehr, hierfür mit Dr. Hans-Thomas Schäfer, einen wahren Experten zur ME und deren Produkte, zu Gast zu haben. Bis 2006 war Herr Schäfer in leitender Position im Bereich Controlling und Rechnungswesen bei Daimler-Benz tätig. In dieser Funktion wurde er auch zum letzten Vorstand der Maschinenfabrik Esslingen berufen. Obwohl der Betrieb der Maschinenfabrik bereits 1968 eingestellt wurde, war sie bis 2003 an der Börse notiert. Im selben Jahr wurde der Förderverein zur Erhaltung von Lokomotiven der Maschinenfabrik Esslingen gegründet, dem Herr Schäfer seitdem vorsteht. Herr Schäfer, herzlich willkommen im Gelben Haus und schön, dass Sie heute mit uns über diese spannende Firma sprechen wollen.
Ja, guten Tag, die Herren.
Hallo. Ja, Herr Schäfer, gleich vorweg eine persönliche Frage. Woher kommt denn Ihre Begeisterung an Lokomotiven und was fasziniert Sie besonders an der Maschinenfabrik Esslingen?
Also mit Lokomotiven habe ich mich schon seit dem 7. Lebensjahr beschäftigt. Da habe ich nämlich die erste Märklin-Eisenbahn zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das hat sich natürlich über die Jahre hingezogen und es gibt heute noch eine schöne Sammlung davon. Da war aber von Maschinenfabrik Esslingen auch nicht die Rede und auch die Modelle, im Nachhinein betrachtet, waren keine, die die Maschinenfabrik je gebaut hätte. Aber natürlich durch meine Funktion bin ich plötzlich näher an das Thema Maschinenfabrik rangekommen, habe mich mit der Geschichte beschäftigt und dann ist uns eine Lokomotive angedient worden, der damaligen Werkleitung, die wir dann angenommen haben und den Verein gegründet haben, um diese Lokomotive wieder unter Dampf fahren zu können.
Ja, dazu muss man sagen, dass das Werk, in dem Sie gearbeitet haben, im Prinzip auf dem Areal der Esslinger Maschinenfabrik steht.
Genau, die Maschinenfabrik Esslingen hat seit 1912 in diesen Standort und war vorher allerdings hier an dem Bahnhofsgelände, was heute bebaut wird, in Neuer Weststadt. Dort hat die Maschinenfabrik Esslingen begonnen.
In unserer aktuellen Sonderausstellung Made in Esslingen kommen selbstverständlich auch die Produkte der ME vor. Was hat die ME denn außer Lokomotiven noch hergestellt?
Ah, das ist eine riesen Bandbreite, das man sich gar nicht vorstellt. Man denkt natürlich zuerst immer an Lokomotiven. Es sind ungefähr 5600 Lokomotiven in den Jahren seit der Gründung 1846 ist die Maschinenfabrik Esslingen gegründet worden. Seitdem sind 5600 Lokomotiven gebaut worden. Aber es sind auch über 10.000, 15.000 Wagen gebaut worden. Es hat zusätzlich sind alle Teile, die eigentlich für die Eisenbahn notwendig waren, sind von der ME gebaut worden. Denn die ME ist damals von der Königlich-Württembergischen Staatseisenbahn als Hauslieferant definiert worden. So ist es auch durch die Gründung entstanden. Und die Brücken beispielsweise sind von der ME, wenn man hier in Esslingen mal die Agnesbrücke sich anguckt, da ist leider kein Schild dran, da habe ich schon lange gesucht, aber das ist auch von der Maschinenfabrik. Oder der Steg zwischen den beiden Türmen von St. Dionys ist auch von der Maschinenfabrik. Dinge, die man gar nicht denen zuordnen würde, aber Stahlstrukturen sind ein Thema gewesen.
Ja, wir konzentrieren uns in der Ausstellung vor allem auf die Elektrofahrzeuge der ME, die ja bereits seit den 1920er Jahren hier in Esslingen produziert wurden. Elektromobilität ist ja gerade ein hochaktuelles Thema und umso spannender ist es, dass die ME solche Fahrzeuge ja schon vor 100 Jahren herstellte. Welche Fahrzeuge hatte die ME denn im Programm und was war der Anlass, dass man sich mit Elektromobilität beschäftigt hat, damals schon?
Ja, man hat Elektrizität als Antriebsmotor benutzt und hat zunächst mal Flurförderfahrzeuge produziert. Ab 1923 Größenordnung sind diese Dinge gebaut worden und das hat sich weiterentwickelt. Die Anforderungen wurden immer größer. Auf den Bahnhöfen hat man schwerere Dinge zu transportieren gehabt. Plötzlich waren es kleine Lastwagen, die wie Lastwagen aussehen, aber recht klein waren. Und das hat sich dann in den 30er Jahren richtig entwickelt. Da war die Maschinenfabrik mit Lloyd beispielsweise und Bergmann als anderen Firmen in Deutschland mit diejenigen, die für den Straßenverkehr richtig ordentliche Lastwagen produziert haben. Lastwagen, die muss man sich vorstellen, die haben dann höchstens natürlich 25, 30 Stundenkilometer fahren können. Das war damals aber kein Problem, weil es ja neben denen Pferdefuhrwerke gegeben hat, die natürlich auch nicht schnell vorangekommen sind. Und dem Prinzip ging es ja auch nicht darum, Transporte über Land zu machen, sondern Transporte in der Stadt, hauptsächlich vom Bahnhof, Verteilverkehr, Bierfässer beispielsweise zu den Abnehmern zu transportieren und solche Dinge. Also Dinge, die man heute auch wieder überlegt, wenn man sieht, wie die Deutsche Bundespost jetzt in Stuttgart mit kleinen Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen, auch ihren Postbetrieb durchführt. Und da gibt es Bilder, auf die ich gestoßen bin, wo die Reichspost damals eine größere Menge solcher Lieferwagen elektrisch getrieben von der Maschinenfabrik gekauft hat. Das hat sich also so in den Jahren entwickelt. Ja. Es war natürlich durch den Krieg ist das unterbrochen worden. Man hat versucht, nach dem Krieg dieses Thema wieder aufleben zu lassen. Das ist auch in Grenzen gelungen am Anfang. Aber durch die Dieselmotoren, durch die Ansprüche plötzlich mit diesen und die mit diesen Dieselmotoren konnte man ja viel weitere Strecken fahren, hat dann plötzlich das Problem der Batterie eine Rolle gespielt, die wieder aufzuladen, denn die mussten natürlich immer, ist ja wie heute, nach kurzer Zeit, kurzen Fahrstrecken verhältnismäßig, mussten die wieder aufgeladen werden. Und da war die Batterietechnik natürlich noch längst nicht so weit wie heute, aber selbst heute sind die Ladezyklen ja noch relativ lang. Und auf die Weise ist das Thema Elektrofahrzeug eigentlich vom Markt verschwunden, weil es auch kleine Motoren gab, kleinere LKWs, und auf die Weise sind die Transporte nur noch mit Verbrennermotoren durchgeführt worden. Das endete also so Mitte der 50er Jahre, dass die ME da noch was produziert hat. Sehr wohl die Umfänge, die später nach der Schließung der ME bei der Firma Still gelandet sind, das sind so Gabelstapler und solche Fahrzeuge, die auch heute noch elektrisch teilweise betrieben werden. Diese sind von der ME auch weiter produziert worden. Der Geschäftszweig ist dann mit der Schließung 1968 in die Firma Still übergegangen und hat bis dahin also noch Bestand gehabt.
Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich bisher vielleicht noch nicht so arg mit der ME beschäftigt haben, können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick mal über die Geschichte der Maschinenfabrik geben?
Ja, die ME kann man nicht ohne Betrachtung der Entwicklung der Eisenbahn in Württemberg sehen. Denn die Württemberger, schon allein, weil das Gelände ja noch nicht gerade geeignet ist, für Eisenbahnschienen zu legen, wenn man in Kurven oder in Bergen fahren muss, das war in England ja schon dadurch verändert, dass die teilweise Berge abgetragen haben, um die Schienen da durchzulegen, um möglichst wenig Steigungen zu haben. Denn das ist das größte Problem, dass die Lokomotiven eben nur eine gewisse Menge Adhäsions angetrieben, das heißt also ohne Zahnrad, vorwärts kommen mit Last hinten dran. Und in den Jahren, das war 1835 erst, als einer der letzten Länder in dem damaligen Deutschland, hat sich Württemberg dazu entschlossen, sich mit diesem Thema näher zu befassen. Und interessanterweise hat damals der Rat der Stadt Esslingen den Zahn der Zeit erkannt und hat ein Angebot gemacht an den König, hat ein Grundstück, nämlich das, was heute neben der Plinsau und dem Plinsau-Turm ist, dieses Grundstück angeboten für den Bau einer solchen Fabrik für Schienenfahrzeuge. Die Lage hat zudem den Vorteil, dass ja der Neckar daneben läuft und man auf die Weise Wasserkraft abziehen konnte. In den Jahren gab es ja noch keine Elektrizität zum Antreiben von Maschinen, das ging ja über die Wasserkraft. Und insofern war die Lage optimal. Und das hat zum Schluss auch dazu geführt, dass der Zuschlag an den Herrn Kessler, der bereit war, der hat vorher in Karlsruhe schon Lokomotiven gebaut, also hatte die Erfahrung, war zum Schluss im Wettbewerb mit einem Herrn Maffei aus München, den kennen Sie, und überzeugt hat die Entscheidung dieser Eisenbahnkommission die Tatsache, dass der Herr Kessler gesagt hat, wir machen eine Aktiengesellschaft unter meiner Leitung, also heute würde man sagen als Vorstandsvorsitzender. Es hat sich dann später anders dargestellt, er hat das quasi wie ein Alleinunternehmer geführt, aber de facto rein juristisch war das so. Und Maffei hätte das als ein quasi Dependance aus München betrieben und wäre nicht selbst sozusagen der Verantwortliche vor Ort gewesen. Und das war ein Grund zu entscheiden, das machen wir mit dem Herrn Kessler. Und im Übrigen die Tatsache, dass die Esslinger dieses Grundstück dem König angeboten haben, hat verhindert, dass zum Beispiel eine Stadt wie Heilbronn, die durchaus für solche Industrieansiedlung viel günstiger gelegen ist, wo die Flächen auch größer sind, die man da bebauen kann, dass die eben nicht ausgewählt wurden. Denn die wirtschaftliche Entwicklung, die sich daraufhin abgezeichnet hat, hat sich dann schwerpunktmäßig hier im mittleren Neckar abgespielt und nicht auf der anderen Seite letztlich von Stuttgart. Also das war der Anfang. Das kam dann zu der Gründung. 1846 ist die Maschinenfabrik gegründet worden. Man hat sofort angefangen zu bauen und hat tatsächlich ein Jahr später bereits erste Wagen und Lokomotiven ausliefern können. Unglaubliche Entwicklung und Schnelligkeit des Baus, wenn man das mit heutigen Projekten vergleicht. Aber es war natürlich auch so, dass er durch die Erfahrung in Karlsruhe wusste, wie die innerbetrieblichen Abläufe zu gestalten sind, wie man das am besten alles macht, sodass von daher kein Lehrgeld gezahlt wurde und eben diese Produktion auch mit der Unterstützung aus Karlsruhe durchgeführt werden konnte.
Es war praktisch das Know-how aus der Badischen Staatsbahn, kann man sagen.
Das war aus dieser Fabrik, das baut das Know-how. Zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass die erste Eisenbahn ist ja nicht erst mit Lokomotiven der Maschinenfabrik betrieben worden, sondern die ersten, die die Königlich-Württembergische Staatseisenbahn gekauft hat, kamen aus den USA. Norris und Baldwin waren bekannte Lokomotivfabriken, die das geliefert haben. Und an denen hat sich natürlich auch die Konstruktion der ersten Lokomotiven in Deutschland oder beziehungsweise hier in Württemberg orientiert. Man hatte da alternativ die aus England nehmen können, aber die sind vorrangig für flache Strecken gewesen. Und das war also von vornherein schon überlegt, wir müssen auf die Weise berücksichtigen, dass wir hier Steigungen haben. Und da ja Anfang des 19. Jahrhunderts die Stadt Ulm mit dazugekommen ist nach Württemberg, wollte man auch Ulm anbinden. Mit der Konsequenz, dass man irgendwo berghoch muss. Man muss auf die Alp hoch. Und da gab es dann zwei Alternativen, einmal durchs Remstal und einmal durch die Geislinger Steige. Und nach langen Diskussionen, auch unter anderem mit dem Problem, dass man, um nach Ulm zu kommen und die Geologie sich so ein bisschen vorstellt, über das Remstal, hätte man ein Teilstück durch Bayern fahren müssen. Und das war ja ein fremdes Land und da müssten Verhandlungen geführt werden. Und die Bayern waren im Ehrgeiz auch auf dem Weg, möglichst schnell an den Bodensee zu kommen, was auch die Württemberger wollten. Insofern war es ein Wettbewerb plötzlich zwischen Bayern und Württemberg. Und man hat sich, obwohl die Lokomotiven, die damals noch erst im Einsatz waren, hat man sich für diese steile Strecke, Geislinger Strecke, entschieden. Die ist zwar ein bisschen kürzer, aber eben, wie gesagt, steil. Und die Lokomotiven hätten kaum dort hochfahren können. Erst durch weitere Entwicklungen in der Maschinenfabrik hat man die Technik entwickelt, Lokomotiven zu haben, die diese Steilstrecken befahren können. Also das war ein Zeitpunkt, wo dann auch die Maschinenfabrik, sage ich mal, zu 100% bereits geliefert hat an die Württemberger. Aber Kessler hatte die Kapazität von Anfang an schon so ausgelegt, dass er mehr produzieren konnte. Und wenn man sich vorstellt, dass nach dem einen Jahr Produktion bereits eine Fabrik da steht mit 300 Beschäftigten, dann weiß man, dass das jetzt nicht um eine kleine Klitsche sich gehandelt hat. Und diese kleine Klitsche hat sich weiterentwickelt im Laufe der Jahre, denn bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, gehörte die Maschinenfabrik zu solchen großen Firmen wie Henschel, wie Borsig, wie Maffei in München, wie noch andere in Deutschland, die hatten also einen Namen. Und in dieser Entwicklung, die sie dann genommen hat, am Anfang war es auch schwierig, weil die ersten Jahre dann plötzlich auch eine Rezession in Württemberg hatten. Also so ganz wirtschaftlich einfach war das nicht. Aber später wurde viel Geld verdient damit. Diese Geschichte, hat natürlich diesen Raum Esslingen und Mittlerer Neckar, sag ich mal, verändert. Ja. Es gab vorher hier schon Industrie, aber nicht diese Art von Industrien. Und wenn man sich vorstellt, im Laufe der Zeit kamen da noch dazu aus Stuttgart Ost eine Firma Kuhn, eine Firma Decker in Bad Cannstatt. Das heißt, da am Neckar entlang war plötzlich alles Maschinenfabrik Esslingen, wie später Daimler.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das wollen wir, glaube ich, mit einer Frage gleich auch nochmal versuchen zu vertiefen. Interessant ist ja auch, dass die ME über Württemberg hinaus sehr stark gewirkt hat. Ich denke jetzt an ein Bild aus unserer Sammlung, wo man sieht, dass sich eine ME-Lok ihren Weg durch den Regenwald Venezuelas bahnt. Was war denn so besonders, dass man praktisch dann einen ganzen Weltmarkt in den Blick nehmen konnte? War es das tatsächlich, dass man hier Lokomotiven bauen konnte, die Steigungen fahren konnten?
Sehr richtig. Das war der Kernpunkt. Die Entwicklung auch dieser Technik. Riggenbach ist einer dieser, der diese Zahnradbahnen mitentwickelt hat. Die Lokomotiven, die mit solchen Zahnrädern ausgestattet sind, waren schon wohl die weltweit bekannten. Und damit hat die Maschinenfabrik dann auch Welten bedient. Da war ich ganz überrascht, wo die überall hingeliefert haben. Von Japan über Indien nach Sumatra, nach Java, nach Südamerika, also Bolivien, Chile, Brasilien. Das sind Abnahmenehmerländer, die all die Strecken allerdings bedienen mussten, wo es Steilheit war, wo eben Zahnradantrieb notwendig war. Und so sind auch die letzte Lokomotive dieser Art, vermutlich ist das das Bild, was Sie da mal gesehen haben, das 1966 ist die letzte Lokomotive dieser Art nach Sumatra gegangen. Aber das war ein Schwerpunkt. Auch daraus abgeleitet, Zahnradbahnen, die hier in Deutschland auch namentlich bekannt sind. Wenn man da mal, jetzt fällt es mir nicht so ein, dann in Königswinter die Strecke beispielsweise fährt heute noch im Prinzip die, nur nicht dieselben Lokomotiven, da steht nur noch ein Modell oder ein ehemaliges eingesetztes Teil oder in, wo es auch nicht mehr gibt, aber wenn dort auf Madeira beispielsweise die Monterail, wenn man das dann da sieht, in Azulejos abgebildet, also für richtig schön zu sehen, das waren Lokomotiven, die Maschinenfabrik gebaut hat.
Also bestand der Exportanteil der Maschinenfabrik auch hauptsächlich aus diesen Zahnradbahnen, oder? Also andere Produkte wie jetzt Elektrofahrzeuge oder Brücken
und
sowas?
Nein, das ist mir nicht bekannt. Okay. Also soweit ich das gesehen habe, auch keine Wagen vielleicht im Zusammenhang mit irgendeiner Zahnradbahn, die dann auf den Berg hochfährt. Aber im Prinzip waren es nur die Lokomotiven. Aber der Anteil war schon erklecklich. Also es ist nicht nur so 10%, sondern es war fast teilweise die Hälfte der Kapazität. In manchen Jahren hat's halt die Nachfrage der württembergischen Eisenbahn nachgelassen. Man hat kein Geld gehabt und dann war die Möglichkeit, halt über andere Anwendungen oder andere Bereiche dann diese Kapazitäten auszulasten. Also beispielsweise ein Gebiet war das Thema Russland. In Russland sind sehr viele Lokomotiven abgenommen worden, an den bekannten Strecken in Moskau, St. Petersburg zum Beispiel. Und natürlich hat da was damit zu tun, dass der König von Württemberg und der Zar, dass das eine Verbindung hatte und eben waren die Türen ein bisschen weiter offen. Und da ist der Kessler hingefahren und hat akquiriert.
Das hat natürlich Esslingen schon auch stark beeinflusst. Also Esslingen gilt seit spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts als eine der wichtigsten Industriestädte Württembergs. Wie schätzen Sie die Rolle der ME ein bei dieser Entwicklung? Wäre die Entwicklung zu so einem bedeutenden Industriestandort ohne die ME denkbar gewesen?
Ja gut, das kann man natürlich nicht wissen, ob sich nicht andere hier angesiedelt hätten. Aber wenn wir mal über das 19. Jahrhundert reden, in dem war durch diese Möglichkeit, eine solche Fabrik mitten in die Stadt sozusagen zu bekommen und damit auch die Arbeitskräfte mit kurzen Wegen und so weiter zu haben, das war natürlich schon ein großer Schub. Es gab ja hier schon andere Formen von Industrien, große Firmen, die aber halt nicht so viel Zulieferungen gebraucht haben. Und das ist ja das, was so eine Entwicklung ausmacht, wenn die Zulieferungen von vielen Teilen aus dem näheren Umfeld möglich sind. Also ich denke schon, dass es ein wichtiger Schritt war oder ein wichtiger Ausgangspunkt und bin eigentlich überrascht gewesen, dass diese Maschinenfabrik im Gedächtnis der Stadt Esslingen gar nicht so eine große Rolle spielt, weil man ja auch nichts zeigen kann. Als ich das erste Mal hier in Esslingen so einen Rundgang gemacht habe, einen geführten, und habe gefragt, wo denn die Maschinenfabrik Esslingen gewesen ist früher. Und da hat die junge Frau gesagt, ja, in Mettingen. Das heißt, da ist gar nicht im Bewusstsein gewesen, dass dieses Gelände um den Bahnhof, den heutigen Bahnhof herum, dass das eigentlich die ursprüngliche Maschinenfabrik Esslingen war.
Ja, das zeigt auch, dass wir noch ein Stück Arbeit zu leisten haben bei der Darstellung der Stadtgeschichte, da auch die Industriegeschichte differenziert darzustellen. Und das ist ja auch ein wesentlicher Grund, warum wir jetzt diese aktuelle Wechselausstellung Made in Esslingen gemacht haben, um da für uns einfach auch mal einen Einstieg zu finden, von wo aus wir dann weiter agieren können. Deswegen bin ich Ihnen da sehr, sehr dankbar, dass Sie das nochmal so pointieren. Jetzt haben wir ja vorhin schon erwähnt, dass der Betrieb der ME 1968 eingestellt wurde. Was war da der Grund?
Ja, die ME hat in der damaligen Zeit der Guten Hoffnungshütte AG gehört. Und die hat in der Weiterentwicklung der Bahntechnik zum Beispiel keine Perspektive gesehen, vermutlich selber nicht genug Investitionskapital gehabt oder auch nicht gehofft, dass man damit dann auch Geld verdienen kann. Das heißt, da wurde nicht mehr viel investiert und damit der gesamte Zweig ist der zum Erliegen gekommen. Es wurden noch Kältemaschinen gebaut. Es wurden noch diese Flurförderfahrzeuge, die dann bei der Firma Still gelandet sind, gebaut. Und es wurde, die Gießerei wurde noch erheblich ausgelastet von Daimler damals schon. Und über diesen Kontakt heraus hat dann Daimler entschieden, wir müssen uns erweitern. Und dann kaufen wir von der Guten Hoffnungshütte, soweit es geht, die Maschinenfabrik ab und haben sie gekauft. Und haben auch bei der Gelegenheit den damals immerhin 3.300 Beschäftigten einen Arbeitsplatz angeboten. Also es ist ein reibungsloser Übergang gewesen. Und daraufhin ist natürlich sind die Produktionen der ME eingestellt worden und es ist nur noch, sind nur noch Teile produziert worden für Motoren, Getriebe und Achsen.
Klingt nach einem erfolgreich vollzogenen Strukturwandel.
Also ich habe keinen gehört von den Alten, die sogar eine Lehre gemacht haben, damals bei der ME, und einer davon ist unser Mitglied von uns, der gesagt hätte, ja, das war damals eine üble Geschichte. Ganz im Gegenteil, das war reibungslos.
Jetzt kommen wir mal weg von der Geschichte zur ME hin zu Ihrem Förderverein. Wie kam es denn zur Gründung des Vereins und wie setzen sich die Mitglieder zusammen? Also ich denke da, dass ja, um alte Lokomotiven zu restaurieren, da braucht man ja auch ein gewisses technisches Know-how.
Das ist richtig. Und entstanden ist dieser Verein in dem Moment, als diese Lokomotive uns angedient wurde. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass das ein Schritt war, ein bisschen in Richtung Traditionspflege, ja, dass man sich daran erinnert, hier gibt es noch, es hat zwar früher, haben zwei Lokomotiven im Werksgelände gestanden, die sind aber dann schon, Anfang der 70er Jahre sind die verschenkt worden. Eine davon findet man in Mannheim im Technikmuseum, die da immer rein und raus fährt, allerdings nicht unter Dampf getrieben, sondern unter Luftdruck. Aber denn eine zweite ist in Bochum-Dahlhausen untergebracht, eine größere Lokomotive. Und die Idee war, die letzte, weil das war die Lokomotive, die uns angedient wurde, war die letzte Werklokomotive, also die auf dem Werksgelände wirklich ihren Dienst verrichtet hat. Zum Glück war sie so auch angemeldet für Strecken auf dem normalen Bundesbahngelände, sonst könnten wir die heute auch nicht wieder aufbauen und hoffen, die auf Strecken fahren zu lassen. Also diese Genehmigung war Grundvoraussetzung. Und um so ein Projekt aufzusetzen, war es natürlich nicht richtig, das innerhalb der Daimler AG in irgendeiner Form zu machen. Daraufhin habe ich den Vorschlag gemacht, einen Verein zu gründen, den wir dann gegründet haben. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Lokomotive eigentlich der Stadt Kornwestheim gehört. Und das hat sich aber im Laufe der Jahre, haben wir das ändern können. Die Stadt Kornwestheim hat uns vor 3 Jahren diese Lokomotive dann geschenkt. Weil klar war, wenn man eine solche Lokomotive in ihre Einzelteile zerlegt, dann gibt es da etliche, die man wegwerfen muss, die man nicht verwenden kann. Und was macht man damit, wenn die aber einem anderen gehören? Das war mit so der juristische Hintergrund. Ja. Jedenfalls haben wir uns aufgerafft, diese Lokomotive zu demontieren. Vermutlich, sage ich mal, hätte man schon damals erkennen können, dass wenn man sie mit Schweißbrenner demontiert, die Montage dann nicht mehr ganz so einfach ist. Und manche Teile auch nicht mehr gerade. Da haben wir aber drüber hinweggesehen und haben gesagt, wir schaffen das. Und so ist es auch heute noch, denn wir sind seit 15 Jahren jetzt mit dem Thema konkret beschäftigt und haben auch etliche Ersatzteile schon neu produzieren lassen müssen, sie selber produziert, um diese Lokomotive wieder aufzubauen. Dabei habe ich dann gelernt, dass die Präzision, in der damals, und diese Lokomotive ist eine T3, eine kleine Lokomotive, man muss sich vorstellen, dass sie so 8 Meter, 8,50 Meter lang ist, die kleinste, die die ME da gebaut hat. Und diese T3 hat ihre Aufgabe auf dem Werksgelände gehabt, halbfertigen Lokomotiven aus den Hallen rauszuziehen und über eine Schiebebühne quer zu verschieben, dann wieder reinzuschieben und auf das Auslieferungsgleis zu transportieren. Also insofern schon eine, sag ich mal, eine Lok, die einen bestimmten Namen hat. Ja. Es ist die letzte Werklokomotive. Und der Verein kämpft jetzt damit, aus den Teilen, die wir demontiert haben, jetzt wieder etwas zusammenzubauen. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch eine riesen Wegstrecke vor uns.
Also jetzt mit Bezug auf diese T3-Lok, die Sie da...
Ja, es geht ausschließlich um die T3-Lok. Der Verein selber hat zwei Ziele. Ein Ziel ist tatsächlich, diese eine Lok erstmal aufzubauen, obwohl er heißt von Lokomotiven, also Förderverein zur Erhaltung von Lokomotiven, Plural. Wird wahrscheinlich nicht mehr, zumindest in meinen Lebzeiten nicht mehr erleben. Aber ja, die andere Seite ist, dass wir uns auch ein bisschen stark machen für die Traditionspflege. Denn sonst kümmert sich keiner so richtig um diese Frage. Was war denn mal die ME? Was gibt es noch von der ME? Das Archiv der ME war mal beim Daimler natürlich, als sie dieses übernommen haben. Das ist zwischenzeitlich übergeben worden an das Wirtschaftsarchiv in Hohenheim. Insofern ist da schon noch viel erhalten. Wir haben im Verein auch noch ein paar Dinge, die wir, wenn wir uns mal irgendwann trennen, dass wir solche Dinge natürlich dann auch nach Hohenheim geben. Aber die Traditionspflege ist etwas, was auch für mich wichtig ist. Ich habe schon einige Vorträge im Rahmen des Tages des offenen Denkmals gehalten, um auf die Weise ein bisschen an diese Geschichte zu erinnern. Und ich wüsste nicht, wer sich sonst noch da so um das Thema kümmert. Natürlich gibt es Veröffentlichungen, die sich aber schwerpunktmäßig gleich mit der Königlich-Württembergischen Eisenbahn beschäftigen. Oder jetzt sind Bildbände rausgekommen über die verschiedenen Fahrzeugprodukte der ME, 6 an der Zahl. Die hat mit unserem Verein nichts zu tun, aber das ist für die Geschichte der ME natürlich auch ein wichtiger Baustein.
Ja, Sie haben schon erwähnt, es ist noch ein bisschen ein Stück zu gehen, bis diese T3-Lok wieder fährt. Können Sie uns denn ungefähr sagen, wie lange das noch gehen wird? Und haben Sie schon eine Strecke, wo die dann fahren wird?
Also zunächst mal sind wir verteilt mit unseren Teilen auf 3 Standorte. Einerseits haben wir einen Kessel, der steht noch auf dem alten Rahmen. Dieser Kessel ist auf Vordermann gebracht, der ist genehmigt, den könnte man einbauen. Der steht in Waiblingen bei der Firma Hess Ziegelei 21 in einer Halle, wo wir Gott sei Dank auch mit dem Kran der Firma Paul reingekommen sind, um die da überhaupt auf das Podest stellen zu können. Der zweite Teil, der wichtigere, ist da, wo es aufgebaut wird. Das ist in Schorndorf. Das war vorher bei der Firma Paule in Obertürkheim. Dadurch, dass die aber ihr Gelände verlassen mussten, war plötzlich für uns gar keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Und wir haben dann von einem Herrn, der in dem Verein DBK im Vorstand ist, dieser Herr hat eine Halle und baut auch schon jetzt, hat schon vorher Teile für Lokomotiven restauriert. Und da ist jetzt unser Rahmen auf. Und da bauen wir dann auch die Lokomotive auf, im Endeffekt. Und die vorbereitenden Tätigkeiten, die kleineren Teile, die Aggregate, die wir noch machen müssen und so weiter, die können wir bauen in einer Werkstatt beim Daimler, hier in Mettingen. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir da auch die Teile lagern, die wir vorher in Obertürkheim hatten. Und so gesehen sind es also 3 Standorte. Sie fragen nach der Zeit. Jeder, den ich treffe, der fragt das und sagt, ja, sag mal, so einen Plan, habt ihr denn einen Plan, einen Zeitplan? Wenn Sie sich vorstellen, mit 10 Leuten, die gut was drauf haben, die willens sind, aber sich nur einmal in der Woche treffen, da bauen Sie so schnell kein Haus. Und das zieht sich also. Und wenn Sie da noch kommen und wollen Terminvorschläge machen, wo es dann plötzlich technische Probleme gibt, die scheinbar sogar unlösbar sind, dann brauchen Sie Zeit. So zieht sich das hin. Ich hätte am Anfang, als wir die Verein gegründet haben, habe ich von einem viel, viel kürzeren Zeitraum geträumt. Heute muss ich sagen, wenn man alles sich bewusst angeguckt hätte, hätte man auch gemerkt, das kann gar nicht sein, dass das so schnell geht, bei der Kapazität, die man da einsetzen kann. Also so gesehen ist eine Vorhersage nicht möglich und wir betrachten das als Hobby. Und wenn es nicht in unseren Händen fertig wird, wird es sicher aber in den Händen zum Beispiel des Vereins DBK, das ist eine Kocherbahn, die Strecke von Schorndorf nach Welzheim bedient, wird es in deren Händen sicherlich dann zu Ende geführt. Denn das Ziel ist, auf dieser Strecke von Schorndorf nach Welzheim mal mit der Lokomotive zu fahren. Denn am Beginn dieser Strecken, die, weiß ich jetzt nicht genau, 1908 oder sowas gebaut worden ist, die wurde damals mit solchen Lokomotiven befahren. Da hat man dann von oben, aus dem Welzheimer Wald, Leute nach unten, nach Schorndorf und ins Remstal gebracht, weil die dort ihre Arbeitsplätze hatten und wieder zurück. Also so gesehen wäre das auch geschichtlich ein, sag mal, richtiger Einsatz. Das ist der Traum.
Das ist doch ein toller Traum für einen, der mit 7 Jahren seine erste Märklin-Lok auf die Schienen gesetzt hat und dem entgegenblickt, demnächst irgendwann, wann auch immer, nochmal eine große Lok auf ein Schienennetz zu setzen.
Genau.
Damit wäre man schon fast, oder sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Jetzt kommen von mir noch ein paar kurze Informationen. Wie immer finden Sie in unserer Kurzbeschreibung zum Podcast alle Links zum Weiterlesen, also in diesem Fall zum Förderverein zur Erhaltung der Lokomotiven der Maschinenfabrik Esslingen. Die Ausstellung Made in Esslingen läuft noch bis zum 29. Mai im Stadtmuseum im Gelben Haus. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder reinhören. Schreiben Sie uns gerne, wenn Ihnen etwas besonders gut oder vielleicht auch überhaupt nicht gefallen hat oder wenn Sie Ideen für Themen oder für Gäste haben. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Schäfer.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.